SPD Dings, der Vorwärts-Podcast.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von SPD Dings, dem Vorwärts-Podcast. Mein Name ist Jonas Jordan und ich freue mich sehr, heute Lukas Siebenkotten bei uns begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen.
Ja, ich freue mich auch.
Lukas, du bist Präsident des Deutschen Mieterbundes. Muss man da eigentlich per Funktion zur Miete wohnen?
Nein, das muss man nicht. Vielleicht war das früher mal so, aber inzwischen ist das nicht mehr so. Ich wohne allerdings hier in Berlin zur Miete, aber meine Frau und ich wohnen auch im Eigentum am Niederrhein, wo unser Hauptwohnsitz ist.
Sehr schön, dann hast du eigentlich beide Perspektiven, ist ja auch ganz praktisch.
Das ist richtig und ich war sowohl am Niederrhein beruflich tätig, wie ich jetzt halt in Berlin beruflich tätig bin.
Darauf werden wir sicher im Laufe des Gesprächs gleich kommen. Ich würde erstmal einsteigen mit deinem SPD-Dings, was du uns mitgebracht hast. Ja, es hat natürlich, wie der Name schon sagt, mit der SPD zu tun, hat aber eine ungewöhnliche Farbe. Erklär mal, was hat es damit auf sich?
Ja, es ist blau. Und blau ist mein Parteibuch. Ich bin im Jahre 1977 in die SPD eingetreten, also vor 46 Jahren. Und da gab es damals eine blaue Periode. Ähnlich wie bei Picasso, bei dem war es aber eher. Also diese blaue Periode, von der ich nicht weiß, wie lange sie gedauert hat, umfasste jedenfalls mein Parteibuch. Und ich bekam also ein blaues Parteibuch, was mich sehr gestört hat. Ich wollte gerne ein rotes Parteibuch haben, wenn ich schon einer roten Partei beitrete, aber habe ich nicht gekriegt. Und ich weiß auch nicht, wie lange es dieses blaue Parteibuch gab. Nicht sehr lange jedenfalls, weil ich weiß, dass viele gemeckert haben und dann ist man wohl wieder auf rot umgestiegen.
Ich glaube, der Frage müssen wir als Vorwärts nochmal auf den Grund gehen, was es damit auf sich hatte und wie lange diese blaue Phase dauerte. Ich glaube, Willy Brandt war damals Vorsitzender. Wer weiß, was man sich dabei gedacht hat. Aber was war denn der Grund für dich zu sagen, ich trete in die SPD ein?
Ich war Student, Jurastudent und war der festen Überzeugung, dass man an der Gestaltung der Demokratie als junger Mensch und später auch mitwirken sollte. Und deswegen war für mich immer klar, dass ich in eine demokratische Partei eintreten wollte. Das war für mich von Anfang an klar. Und dann befand ich mich irgendwann in der Findungsphase und habe, das klingt heute seltsam, längere Zeit überlegt, ob ich in die SPD oder die FDP eintreten sollte. Damals haben mir zwei Leute bei der FDP besonders imponiert. Das war Gerhard Baum, der übrigens immer noch lebt und ich glaube über 90 Jahre alt ist. Der war Innenminister im Kabinett Brandt, wenn ich mich richtig entsinne, oder im ersten Kabinett Schmidt, weiß ich nicht mehr genau. Und wer auch Innenminister war und wen ich auch gut fand, war Herr Mayhofer. Und diese, weil ich so sehr liberal gedacht habe, freiheitlich gedacht habe, diese Art von FDP hat auf mich eine gewisse Faszination ausgeübt. Heute ist die FDP leider ganz anders. Und damals hat den Ausschlag für die SPD gegeben, dass ich mir gesagt habe, du möchtest etwas machen, wo du dich für die Interessen derer einsetzen kannst, die nicht so einen deutlichen Interessensverstärker haben wie Zahnärzte, Rechtsanwälte, Architekten oder wer auch immer, der eher zur Klientel der FDP gehört. Und ich habe den Eintritt in die SPD später ab und an auch mal bereut, aber ich bin immer bei ihr geblieben. Den Nicht-Eintritt in die FDP habe ich nie bereut.
Sehr schön. Was war das für eine Phase 1977, als du in die SPD eingetreten bist? Die SPD stellte den Bundeskanzler, auch den Ministerpräsidenten in Nordrhein-Westfalen. Wie wurdest du aufgenommen? Was waren deine ersten Schritte damals in der SPD?
Ich bin eingetreten in Köln, weil ich da auch studiert habe. Und der Ortsverein Köln-Lindenthal, dem ich angehörte, war sehr aktiv. Er hat eine ganze Menge kommunal gestaltet und es waren auch eine Reihe interessanter Figuren, wie zum Beispiel der damalige Oberstadtdirektor Kurt Rossa. Die waren also in diesem Ortsverein. Was mir damals besonders aufgefallen ist, ist, dass es eine ganz scharfe Trennung gab zwischen rechts und links innerhalb des Ortsvereins. In meinem heutigen Ortsverein gibt es sowas überhaupt nicht mehr. Wir sind froh, dass wir noch genug Leute haben. Aber das war ganz irre für jede Position und sei es auch der stellvertretende Schriftführer, kandidierte immer einer von der rechten Seite und einer von der linken Seite. Und die linke Seite hatte meistens zu Beginn einer Versammlung die Mehrheit. Nein, falsch, die rechte Seite hatte die Mehrheit und das änderte sich dann im Laufe des Abends, weil diejenigen, die wirklich arbeiten mussten, dann irgendwann nach Hause gegangen sind und dann hatten auf einmal die Linken, das waren vor allem Studenten, die Mehrheit, daran erinnere ich mich gut. Wir haben viel verteilt in Wahlkämpfen für die spätere Mieterbundpräsidentin Anke Fuchs, habe ich damals mal Reklame gemacht, die kandidierte nämlich in genau diesem Wahlkreis zum Bundestag und es war eine Menge Aktivitäten bis hin zum Sommerfest auf der Wiese und so weiter, was auch immer gut besucht war. Also man schwamm ein wenig wie der Fisch im Wasser.
Und was war das erste Amt, was du dann übernommen hattest oder in Kampfkandidatur im Zweifel auch?
Nein, ich habe in Köln, Lindenthal gar kein Amt übernommen. Ich habe auch nicht kandidiert, sondern ich habe nur an den Vorstandswahlen teilgenommen. Wir sind später umgezogen in den Rhein-Erft-Kreis, in die Stadt Kerpen, aus der auch der Rennfahrer Michael Schumacher kam. Und dort wurde ich dann Geschäftsführer des SPD-Stadtverbands. Wir haben uns neben vier oder fünf Ortsvereinen in der Stadt Kerpen außerdem noch einen Stadtverband der SPD geleistet und dessen Geschäftsführer wurde ich dann. Das war mein erstes Amt, war ich auch stolz drauf.
Du hast dich dann später in Willich kommunalpolitisch engagiert, erst als Beigeordneter und dann ab 1995 auch als Bürgermeister. Wie kam es dazu?
Ja, ich war in Recklinghausen bei der Kreisverwaltung, das war mein erster Job und da war ich persönlicher Referent des Behördenchefs und dann habe ich mich umgeschaut nach beigeordneten Positionen nach einigen Jahren. Ja, und bin dann in Willich zum Beigeordneten gewählt worden auf Vorschlag der SPD, was übrigens das erste Mal war in der Stadt, dass überhaupt einer, der der SPD angehörte, Beigeordneter, also Wahlbeamter wurde. Und ich war dann Beigeordneter für die halbe Stadtverwaltung, also Schule, Sport, Kultur, Jugendamt, Ordnungsamt, daran kann ich mich noch ziemlich genau erinnern. Das war spannend und dann gab es in Nordrhein-Westfalen eine Kommunalverfassungsreform und es wurde der hauptamtliche Bürgermeister eingeführt. Vorher hatten wir entsprechend der britischen Besatzungszone, zu der wir gehörten, einen Stadtdirektor, der die Verwaltung leitete und einen Bürgermeister, der eben für die Repräsentanz zuständig war und den Vorsitz im Stadtrat innehatte. Das wurde dann in Nordrhein-Westfalen, wie später auch in Niedersachsen, zusammengelegt und man konnte im Stadtrat bereits, wenn der bisherige Stadtdirektor ausschied, einen neuen hauptamtlichen Bürgermeister wählen, bevor überhaupt die erste Wahl durch das Volk stattfand. Und dann bin ich damals mit 23 zu 22 Stimmen gewählt worden. Die 23 waren SPD, Grüne und FDP. Die 22 waren alle von der CDU, aber denen fehlte ein Sitz zur absoluten Mehrheit und alle anderen haben sich dann auf mich verständigt, weil sie gesagt haben, der kommt aus der Verwaltung, der wird schon dazu in der Lage sein, die Verwaltung auch zu leiten. Und das habe ich dann knapp 5 Jahre gemacht und dann bin ich nicht wiedergewählt worden, weil in der Kommunalwahl, bei der dann also der Bürgermeister erstmals direkt gewählt wurde, der Kollege von der CDU gewählt wurde. Es ist ohnehin eigentlich eine schwarze Gegend, in der ich da tätig war. Und er ist dann mehrfach wiedergewählt worden, irgendwann, glaube ich mal, mit 83%. Also über 20 Jahre war er dann Bürgermeister und ist jetzt erst vor 2 Jahren in den Ruhestand gegangen.
Aber wie war das für dich als SPD-Bürgermeister im konservativ geprägten Niederrhein?
Ja, total spannend. Also man musste sich von Seiten der Parteien im Stadtrat erstmal dran gewöhnen, dass nicht immer nur die CDU alleine das Sagen hatte. Das war gar nicht so einfach übrigens, vor allem für die CDU, weil sie waren halt der Meinung, wir haben hier das Sagen und was wir wollen, das wird hier auch getan. Das ging aber jetzt bei mir nicht immer so und ich bin dann ganz bewusst insbesondere auf die CDU zugegangen und habe versucht, mit denen auch das ein oder andere gemeinsam hinzukriegen, was auch gelungen ist. Wir waren damals in so einer Schulgründungsphase und Kindergartenerstellungsphase. Da musste man zusammenarbeiten, das ging nicht anders und das haben wir auch vernünftig hinbekommen. Das hat sie aber nicht davon abgehalten, dann einen Gegenkandidaten aufzustellen bei der nächsten Wahl. Und wie gesagt, da bin ich dann unterlegen, ich glaube mit ungefähr 52 zu 48%. Aber 48 war ich zwar weit, weit vor der SPD, nämlich, glaube ich, 16% davor, aber hat trotzdem nicht gereicht.
Aber im Grunde wart ihr ja gewissermaßen Mitte der 90er Vorreiter, was eine Ampelkoalition angeht.
Das stimmt. Wir haben dann auch gemeinsam bestimmte Personalentscheidungen getroffen, aber dann hat das nicht mehr lange gehalten, weil in bestimmten inhaltlichen Fragen man eben nicht überall übereinkam. Und da wir ja nur eine Stimme Mehrheit mit dieser Ampel hatten, und da musste ja nur ein einziger sagen, nee, das sehe ich aber andersrum, das war mir zu fragil und deswegen habe ich dann halt auch sehr viel mit der CDU zusammengearbeitet. Mhm. Aber es gab da eben ein paar, die waren ganz klar auch am Wohl der Stadt interessiert und wenn man das als gemeinsames Leitbild hat, dann kriegt man auch das ein oder andere gemeinsam hin. Jedenfalls war das damals so.
Ja. Als Bürgermeister bekommt man ja sehr viel mit, was so los ist. Man bekommt sehr viele Themen angetragen. Gab es damals schon das Thema bezahlbarer Wohnraum? Wie finde ich eine bezahlbare Wohnung? War das damals schon ein Thema?
Nein, es war nicht in der Intensität ein Thema wie heute. Wir haben uns sehr intensiv damals mit der Frage beschäftigt, wie können wir zusätzlichen Wohnraum schaffen. Aber das spielte eher eine Rolle im Hinblick auf junge Familien, die wir in unsere Stadt locken wollten. Und insofern haben wir da auch Einfamilienhäuser gebaut, allerdings von Anfang an als Reihenhäuser. Also freistehende Einfamilienhäuser nahmen uns zu viel Platz weg. Die haben wir zwar auch gebaut, aber relativ wenig. Wir haben also einen ganzen Stadtteil damals konzipiert gemeinsam, der mit insbesondere Reihenhäusern bestückt war. Und es ist damals auch gelungen, eine Menge junge Leute in die Stadt zu holen, was dann allerdings auch dazu führte, dass wir einen enormen zusätzlichen Bedarf an Kindertagesstätten beziehungsweise im Hinblick auf die Schullandschaft hatten. Und das haben wir damals alles gemacht. Das hat auch Spaß gemacht. Den Job habe ich sehr gerne gemacht.
Heute gibt es ja kaum eine Stadt, kaum eine Gegend in Deutschland, wo das Thema bezahlbarer Wohnraum nicht eine der drängendsten Fragen ist. Ich habe eben schon gesagt, du bist seit 2019 Präsident des Mieterbundes. Wie bist du dazu gekommen eigentlich?
Ich war vorher Geschäftsführer des Deutschen Mieterbundes. Das nennt man bei uns, weil wir so bedeutend sind, Bundesdirektor. Und das bin ich geworden, weil mein Vorgänger, der ebenfalls Bürgermeister im Rheinland war, mich gefragt hat. Franz-Georg Rips heißt er. Der hat mich damals gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, sein Nachfolger zu werden. Und nach einer Reihe von Gesprächen sind wir da diesbezüglich übereingekommen. Für mich bedeutete das ja, meinen beruflichen Mittelpunkt vom Niederrhein 600 Kilometer weiter nach Osten zu verlegen. Aber das habe ich dann gerne gemacht und bin dann auch sehr gut in der Organisation aufgenommen worden. Und das war schon 2008. Das heißt, ich habe 11 Jahre lang diesen Job gemacht. Und dann, als Franz-Georg Rips, der dann Präsident wurde, in Ruhestand ging, habe ich auch von ihm dann das Präsidentenamt übernommen. Und ja, ich bin also in diese Position reingekommen aufgrund seiner Nachfrage. Und bin dann allerdings, glaube ich, ziemlich gut in den Gremien angekommen. Das hat mich natürlich gefreut und die haben dann halt seinen Vorschlag nahezu einhellig unterstützt. Und seitdem, seit 2019, bin ich dann halt Präsident.
Ja. Ich habe gesehen, der Deutsche Mieterbund hat eine Gemeinsamkeit mit der SPD. Sie sind beide in Leipzig gegründet worden.
Ja, ich erinnere mich natürlich nicht daran, als der Deutsche Mieterbund oder die SPD gegründet worden sind. Ja, das ist richtig. Der hieß ursprünglich übrigens, glaube ich, Reichsmieterbund, noch in der Zeit der Weimarer Republik. Aber ich kann mich daran erinnern, dass als ich gerade erst beim Mieterbund angefangen hatte, mir jemand vom Dachboden seines Vaters oder seiner verstorbenen Mutter, ich weiß es nicht mehr genau, eine Art Kladde mitbrachte. Da stand obendrauf Deutscher Mietertag oder Reichsmietertag, glaube ich, 1931 in Leipzig. Und das war deswegen so interessant, weil meine Mutter 1931 in Leipzig geboren ist. Ach, und das konnte ich dann als erstes verkünden, als ich auf dem Mietertag was sagen durfte. Also dieses Ding hat es gegeben und Leipzig hat also insofern auch eine wichtige Rolle in der Geschichte des Deutschen Mieterbundes gespielt.
Also die Frage zielt so ein bisschen auch darauf ab, siehst du noch mehr Gemeinsamkeiten zwischen Mieterbund und SPD, beziehungsweise gibt es auch einen Grund, dass du sagst, ich passe da als Sozialdemokrat ganz gut hin an die Spitze des Mieterbundes?
Ja, den gibt es. Ich finde natürlich, dass es Spaß macht und dass ich gerne mich darum kümmere, ja, die Interessen von Mieterinnen und Mietern zu vertreten, politisch zu vertreten. Also ein Lobbyverband zu sein, der sich für diejenigen einsetzt, bei denen es sich lohnt, sich für sie einzusetzen und die das auch gebrauchen können. Und insofern ist das etwas, was ich wirklich gerne mache und was natürlich mit den Gründen, warum ich damals in die SPD eingetreten bin, einiges zu tun hat. Das ist eigentlich so ein Betätigungsfeld, wo man sich für diejenigen einsetzt, die alleine es vielleicht nicht schaffen, irgendwelche Ruder rumzureißen. Und insofern Gemeinsamkeiten ja. Im Übrigen hat das im Mieterbund auch Tradition, dass da Sozialdemokraten an der Spitze stehen. Ich hatte eben von Anke Fuchs gesprochen, auch der Franz-Georg Rips und andere. Der frühere Hamburger Bürgermeister Nevermann, der das in den 60ern war, der war auch mal, auch ein Sozialdemokrat, war auch mal Präsident des Mieterbundes. Also da gibt es eine Menge Parallelen.
Und ihr seid mit insgesamt, glaube ich, 3 Millionen Mitgliedern wahrscheinlich sogar eine der größten Organisationen insgesamt in Deutschland.
Also der ADAC liegt deutlich vor uns, das wissen wir. Wir sind aber auch ein Verein wie der ADAC. Ansonsten will ich mich aber nicht weiter mit dem vergleichen. Bei uns gibt es etwa 1,2 Millionen Haushalte, die bei uns organisiert sind. Und das passt dann zu etwa knapp 3 Millionen Mitgliedern. Also Mitglied ist rechtlich bei uns einer, aber dessen Partner, Partnerin, Ehemann, Ehefrau, die mit in derselben Wohnung wohnen, sind dann genauso abgesichert und haben genauso ein Recht auf Beratung bzw. auf Prozessvertretung wie der Hauptmieter oder derjenige, der bei uns eingetreten ist. Also wir sind eine sehr große Organisation, die übrigens nicht unter Mitgliederschwund leidet, wie das ja jahrelang bei anderen großen Organisationen, Wohlfahrtsorganisationen, Gewerkschaften, Kirchen der Fall war. Wir erhalten immer etwa so diese 1,2 Millionen. Im Moment haben wir sogar eher einen besonderen Aufwuchs. Das hängt auch mit der besonderen Unsicherheit der Mieterinnen und Mieter, zum Beispiel im Hinblick auf die Energiekrise und was kommt denn da an Energiekosten auf mich zu, damit hängt das natürlich zusammen.
Jetzt mal zur drängendsten Frage, die, glaube ich, ganz vielen Menschen in Deutschland unter den Nägeln brennt. Wie findet man noch eine bezahlbare Wohnung?
Wenn ich da genau wüsste, wie man das am besten hinkriegt, dann wäre ich wahrscheinlich reich, wenn ich da Provision für kassieren würde. Aber es ist sehr schwierig, weil eben deutlich zu wenig bezahlbare Wohnungen da sind. Und sehr viele Menschen, die nicht so viel Geld verdienen, sich um relativ wenige Wohnungen auseinandersetzen müssen, die im bezahlbaren Bereich angeboten werden. Ich empfehle meistens, sich an öffentliche Wohnungsunternehmen zu wenden, die es eigentlich in jeder größeren Stadt gibt, die also meistens dann der Kommune oder jedenfalls zum größeren Teil der Kommune gehören. Da besteht häufig noch eine Chance, aber auch die haben inzwischen natürlich ganz geringen Leerstand, weil sie alles vermietet bekommen. Aber wie gesagt, wenn, würde ich mich am ehesten an die kommunalen Wohnungsunternehmen wenden. Aber die hat nicht jeder und schon gar nicht in kleineren Städten, in größeren, ja, da gibt es oft mehrere. In Berlin gibt es, glaube ich, 5 oder 6 von diesen kommunalen Wohnungsunternehmen. Ja, und da sie nicht jeder hat, kann ich natürlich auch nicht für alle eine Empfehlung aussprechen.
Aber ich habe in der Vorbereitung gesehen, du hast letztes Jahr im Interview mit der ARD drastische Worte verwendet, hast vor sozialen Unruhen und sozialen Verwerfungen gewarnt. Wie ernst ist die Situation?
Eigentlich noch ernster als im letzten Jahr. Wir haben, gehen mal ein paar Jahre zurück, im Jahre 2019 große Demonstrationen gehabt. In Berlin eine große Demo, die wir selber mitorganisiert hatten, so 14 Tage vor der Bundestagswahl war nicht 2019. Also es war jedenfalls 2019. Danach, so ist es, kam Corona. Und während der Corona-Zeit ebbte das etwas ab, weil man sich halt nicht mehr versammelte oder nah nebeneinander stand. Und ich glaube, wenn es Corona nicht gegeben hätte, hätte es schon einen ziemlichen Knall eher gegeben. Jetzt ist die Situation aber nicht besser, sondern wie gesagt, eigentlich noch schlechter geworden. Es fehlen mindestens 700.000 bezahlbare Wohnungen. Und wir sagen, es muss ein Wumms her, um mit den Worten von Olaf Scholz zu sprechen. Wir brauchen einen ganz erheblichen finanziellen Einsatz, um der Krise und den mangelnden Wohnraum entgegenzuwirken. Und haben deswegen auch vorgeschlagen als Mieterbund, ähnlich wie für die Bundeswehr, ein Sondervermögen zu schaffen, um derartig intensiv in die Finanzierung reinzugehen, dass tatsächlich gebaut wird. Es wird ja inzwischen immer weniger gebaut an Wohnungen. Und das liegt daran, dass die Öffentlichen, die eine ganze Menge tun, es alleine nicht schaffen können. Denn wir haben weniger als 20% der Wohnungen in öffentlicher Hand. Und dass die Privaten es nur dann tun, wenn sie davon ausgehen, mein Investment lohnt sich. Und viele Private wissen im Moment überhaupt nicht, ob und wie sich ihr Investment lohnt, weil sie keine Ahnung davon haben, genauso wenig wie ich, wie sich denn die Preisentwicklung darstellen wird, wie wird sich die Arbeitskräfteentwicklung am Bau darstellen, was ist mit der Inflation. Und da sagen viele, die eigentlich investieren wollen, wir investieren im Moment nicht, wir legen das erstmal auf Eis, bis wir wissen, dass wir wieder sicherere Verhältnisse haben. Das ist natürlich für den Wohnungsbau Gift. Ja, und deswegen wird es nicht anders gehen, als dass man da massive Investitionszulagen den Betreffenden gibt. Und wie gesagt, auch Privaten. Wir können nicht auf die Privaten verzichten, denn sie haben mehr als 80% des Wohnungsmarkts. Und ohne die ist das nicht hinzukriegen. Mhm. Die haben früher übrigens auch Sozialwohnungen gebaut, Private. Ja, was im Moment kaum mehr der Fall ist. Im Moment oder jetzt ganz im neuesten Zeitraum sieht es sogar so aus, dass der eine oder andere Private festgestellt hat, dass es vielleicht doch rentabel sein könnte, Sozialwohnungen zu errichten. Aber das ist noch ein zartes Pflänzchen, wollen wir mal gucken.
Hilfreich wäre ja sicherlich auch bestehende Instrumente wie die Mietpreisbremse zu verlängern. Wie groß ist da dein Frust auf Justizminister Buschmann?
Ja, mein Frust über Justizminister Buschmann ist sehr groß, weil es hat Koalitionsverhandlungen gegeben nach der Bundestagswahl, wo heftigst über dieses Thema gestritten worden ist zwischen den drei Koalitionsparteien. Und dann hat man sich auf Minimalkonsense im Bereich des Mieterschutzes verständigt. Zum Beispiel, dass man hingehen wollte und sagen wollte, anstatt 15% Mieterhöhung in 3 Jahren in angespannten Wohnungsgebieten sind in Zukunft nur noch 11% zulässig. Wir halten das für eine Senkung, die viel zu wenig ist. Wir sind der Meinung, es müsste runtergehen auf 1% pro Jahr oder Ähnliches für den Zeitraum, bis wir wieder genug Wohnraum haben. Aber das hat Buschmann bis heute noch nicht mal das umgesetzt, was im Koalitionsvertrag steht und was ohnehin nicht sehr viel ist, weil er keine Lust dazu hat, weil er als FDP sich sagt, nee, das ist nicht unsere Klientel. Und er hat das dann verknüpft mit der Vorratsdatenspeicherung und hat gesagt, wenn Nancy Faeser uns bei der Vorratsdatenspeicherung entgegenkommt, hat er mir vor einem Jahr erzählt auf die entsprechende Frage, dann setze ich auch das um, was im Koalitionsvertrag steht. Aber vorher habe ich daran kein Interesse. Da habe ich gesagt, Herr Minister, das hat doch miteinander überhaupt nichts zu tun. Woraufhin er antwortete, Sie kennen doch die Politik. Damit war ich natürlich bestens informiert. Und ich habe gestern beim Wohnungsgipfel auch den Bundeskanzler darauf nochmal angesprochen, der mir nämlich vor einem Jahr in ähnlicher Runde gesagt hatte, der Justizminister habe ihm erklärt, bis Ende des Jahres einen Referentenentwurf vorzulegen. Damit war aber 2022 gemeint und bis jetzt, September 2023, liegt noch nichts vor. Also Buschmann ist jetzt der Mietrecht-Verhinderungsminister aus meiner Sicht und das sage ich auch öffentlich deutlich, weil es mich furchtbar ärgert.
Dann mal weg vom Frust. Lass uns zum Abschluss noch mal eine Runde Wünsch dir was spielen. Wenn du jetzt frei überlegen könntest, was braucht es, damit man bis zum Jahr 2030 wieder einen halbwegs bezahlbaren Wohnungsmarkt hat, was müsste da alles passieren?
Also ich würde ein Sondervermögen schaffen, ähnlich wie bei der Bundeswehr, habe ich vorhin schon drauf angesprochen, das mindestens 50 Milliarden umfasst. Und aus dem heftig gefördert wird derjenige, der bezahlbaren Wohnraum erstellt. Und bezahlbarer Wohnraum heißt, dass ich damit kalkulieren kann als Mieter, dass über einen bestimmten Zeitraum hinweg die Miete nicht höher ist als, ich sage jetzt mal x Euro pro Quadratmeter. Und das sind bezahlbare Wohnungen und die brauchen wir dringend. Und zwar nicht nur wegen der Menschen, die schon da sind, das will ich auch ausdrücklich betonen, sondern auch wegen der Facharbeitskräfte, die wir dringend brauchen und die wir aus anderen Ländern hierhin locken müssen. Und ich finde es toll, wenn man denen sagt, wir haben hier für dich einen Job in der IT-Branche oder wo auch immer und den kriegst du auch ordentlich bezahlt, aber eine Wohnung haben wir leider nicht. Das darf nicht passieren. Sonst wandern uns diese Arbeitskräfte beziehungsweise die Industrien, die nicht genug Nachwuchs haben, die wandern uns ab. Und das kann nicht unser Interesse sein als Deutschland. Und deswegen müssen wir auch nicht nur wegen derer, die schon gekommen sind, sondern auch wegen derer, die wir noch zusätzlich hier haben wollen, müssen wir wirklich was tun. Und es hilft wirklich nur ein Wumms, Doppelwumms oder Dreifachwumms. Und das heißt, sehr viel Geld in dieses System zu stecken, um, ja, ich glaube, antizyklisch oder wie nennt man das, zu wirken. Und es ist nicht etwa so, dass alle Ökonomen sagen, ihr spinnt. Also es gibt durchaus Ökonomen, die genau diese Auffassung vertreten und sagen, gerade jetzt sollte man massivst in den Wohnungsbau investieren, staatlicherseits. Denn das ist ein sinnvolles Konjunkturprogramm. Und außerdem wird damit natürlich dann den Wohnungssuchenden geholfen. Also wir brauchen wirklich viel Geld und wir brauchen in der Zwischenzeit einige Änderungen des Mietrechts, insbesondere eben die notwendige, Höchstgrenze für Mieterhöhungen. Das ist im Moment jedenfalls mit dieser Dreierkoalition nicht hinzukriegen, weil die FDP das blockieren wird. Bei der SPD habe ich überhaupt keine Bedenken, dass wir da vernünftige Lösungen gemeinsam fänden. Übrigens bei den Grünen in diesem Punkt auch nicht. Aber bei der FDP, die ganz klar sagt, machen wir alles nicht. So, und deswegen wünsche ich mir dann ganz besonders, dass die nächste Bundesregierung hinzukriegen ist ohne FDP. Das ist auch noch so ein Wunsch. Mal sehen, ob der dann in Erfüllung geht.
Aber insofern verstehe ich, dass du es nicht bereust, nicht in die FDP eingetreten zu sein.
Ja, ist auch so. Da hat sich auch nichts mehr dran geändert.
Sehr schön. Dann sage ich herzlichen Dank, dass du heute unser Gast warst, Lukas Siebenkotten.
Ja, ich bin gerne gekommen und wie gesagt, wir müssen das Thema mit dem blauen Parteibuch noch lösen, aber das werdet ihr vom Vorwärts ja sicherlich hinkriegen.
Genau, wir gehen dem auf den Grund.
Das war SPD Dings, der Vorwärts-Podcast.